Es ist die finale Folge dieser Staffel mit einer fast finalen, ultimativen Frage. Herzlich willkommen erstmal. Ist unser Leben vorbestimmt, fragen wir uns heute. Kleiner hatten wir es nicht. Beziehungsweise kleiner hattet ihr es nicht. Ihr habt uns das schließlich eingebrockt. Ihr habt euch gewünscht, dass wir mit diesem Thema die Staffel beschließen. Leider sind wir nicht der Alles-Gesagt-Podcast. Wir müssten hier nämlich wirklich in maximaler Überlänge produzieren, um dieser Frage auch nur annähernd gerecht zu werden. Dennoch haben sich tatsächlich relativ schnell zwei Menschen gefunden, die glauben, sie könnten uns darauf ein paar Antworten liefern. Wir lernen heute zum Beispiel, was die Hirnforschung für spektakuläre Erkenntnisse in dieser Frage gewonnen hat, warum diese Erkenntnisse einen Philosophen, der hier gleich mit uns spricht, aber so gar nicht überzeugen. Er, der Philosoph, beschäftigt sich tagtäglich mit der Frage, wie frei wir Menschen im Denken und Handeln sind und bringt diese Frage im Universitätsbetrieb auch immer wieder jungen Menschen nahe. Daneben wollen wir aber auch über das Gefühl sprechen, das dahinter steht, dass sich alles mal mehr oder weniger frei und selbstbestimmt beziehungsweise dann auch mal eher fremd und vorbestimmt anfühlt. Und dafür darf ich mit einer meiner absoluten Wunschgästinnen sprechen, gerade für dieses Thema prädestiniert, will ich fast sagen, weil sie die Gefühle so, so toll und verständlich beschreiben kann. Und vielleicht sind wir ja alle dieser riesigen Frage am Ende ein Stück näher gekommen. Mir ging das zumindest so und ich hoffe euch auch. Deswegen jetzt ganz viel Spaß mit der finalen Folge dieser Staffel, die Tugend von heute. Er ist Philosoph, lehrt und forscht aktuell an der Universität Leipzig, zuvor bereits in Regensburg, Toronto und Chicago. Seine 534-seitige Habilitation trägt den Titel »Die Legitimität der Aufklärung, Selbstbestimmung der Vernunft« bei Immanuel Kant und Friedrich Heinrich Jacobi. Oder um es mal ganz einfach zu machen, dieser Mann interessiert sich beruflich für die menschliche Selbstbestimmung im Urteilen und Handeln. Damit ist er prädestiniert für das heutige Gespräch. Willkommen bei uns im Podcast, Stefan Schick.
Ganz, ganz herzlichen Dank für die freundliche Einladung und die freundliche Vorstellung.
Wir sprechen heute über freien Willen, darüber, was in unserem Leben vorbestimmt ist oder doch selbstbestimmt. War es denn in Ihren Augen vorbestimmt, dass wir hier heute zusammensitzen und über diese Frage sprechen?
Ich glaube, das kann kein Zufall sein. Insofern muss es Vorherbestimmung sein.
Sie beschäftigen sich ja mit der Selbstbestimmung im Urteilen und Handeln. Macht das einen Unterschied? Sind wir im Urteilen selbstbestimmter als im Handeln oder umgekehrt?
Also man könnte ja sagen, dass auf einer abstrakteren Ebene Urteilen selbst eine Form von Handeln ist oder selbst eine Form von Tätigkeit ist. Also Urteilen ist ja nicht etwas, was uns einfach so widerfährt und über uns kommt, sondern was wir tun. Und umgekehrt ist Handeln ja auch nicht möglich ohne Urteilen. Also sprich, dadurch unterscheidet sich ja Handeln ganz wesentlich von, sagen wir mal, bloßem Verhalten oder bloßem Geschehen, das mir widerfährt, dass ihm ein Urteil zugrunde liegt. Also sprich, im Handeln frage ich mich, was will ich, was soll ich tun, was sind meine Handlungsalternativen? Und dann urteile ich in irgendeiner Weise. Und insofern ist Handeln gar nicht ohne Urteilen zu denken. Und umgekehrt eben hat Urteilen selbst ja durchaus nicht bloß eine praktische Relevanz, sondern ist auch schon eben ein praktisches Tun. Und insofern kann man sagen, dass Freiheit, glaube ich, sowohl in unserem Urteilen impliziert ist, als auch in unserem Handeln.
So ganz grundsätzlich, woher rührt das denn, dass Sie ein gewisses Interesse mitbringen, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen?
Also erstmal ist die Freiheit, glaube ich, ja nicht nur eine Frage neben anderen. Also man kann sich für alles Mögliche natürlich interessieren, aber die Freiheit ist doch das, glaube ich, was unser Menschsein ausmacht. Es ist ja erstmal erstaunlicher Befund, dass sich alle möglichen Disziplinen, dass die immer mal wieder und nicht nur am Rande auf das Problem der Freiheit kommen. Die Physik kommt auf das Problem der Freiheit, die Mathematik geht irgendwie mit Freiheit um oder versucht das zu thematisieren, die Theologie versucht es zu thematisieren, die Biologie und so weiter und so fort. Ob die das immer in richtiger Weise machen, sei mal dahingestellt, aber da sieht man doch, dass es ein ganz zentrales Anliegen von uns ist. Und denken Sie auch in der Politik und im Recht ist Freiheit der Zentralbegriff, könnte man sagen, zumindest in der Neuzeit. Warum sagen wir, dass die Demokratie die beste aller möglichen Staatsformen ist? Und wie kann sie die beste aller möglichen Staatsformen sein? Ja, insofern sie eine die scheinbar beste Verwirklichungsform von Freiheit ist im Sinne der Selbstbestimmung einer bestimmten Gemeinschaft von Menschen. Und insofern ist es sozusagen jetzt, glaube ich, ist es nicht so ein völliges Randthema, so wie man eben sagen kann, weiß ich nicht, ich interessiere mich auch sehr für Universalgrammatik im 13. Jahrhundert. Freiheit ist doch, glaube ich, das Thema, mit dem wir sozusagen in unserer Handlungspraxis ja dauernd beschäftigt sind. Also auch Sie, wenn Sie morgens aufstehen, fragen sich, was soll ich jetzt tun? Und stehen irgendwie vor Alternativen, wie Sie handeln können. Und sei es nur, dass Sie sich fragen, soll ich jetzt weiter schlafen und lasse den Schick um 10 warten? Oder stehe ich eben doch auf und setze mich vors Mikrofon, auch wenn ich gerne vielleicht jetzt lieber schlafen würde und so weiter.
Wenn wir uns mit dieser Frage beschäftigen, kommen wir auch um einen Mann nicht herum. Der ist jetzt kein Philosoph, sondern Hirnforscher. Der dürfte Ihnen aber auch geläufig sein. Benjamin Libet. In den 80er Jahren wollte er im Rahmen eines Versuchs messen, wie viel Zeit zwischen einer bewussten Handlungsentscheidung und der entsprechenden Körperreaktion vergeht. Also er hat seine Probanden einfach die Hand heben lassen, spontan oder nach einem selbstgewählten Zeitplan, und es zeigte sich relativ konstant unter verschiedenen Versuchsanordnungen, dass das Gehirn die Bewegung der Hand bereits zu einem Zeitpunkt vorbereitet hat, zu dem der Proband selbst noch gar nicht die Absicht hatte, diese Bewegung dann tatsächlich auszuführen. Gab natürlich dann in den folgenden Jahren eine Reihe von Hirnforschern, die beispielsweise irgendwie die Hüter des Rechts wachrütteln wollen, ihnen klar machen, diese Erkenntnisse müsse doch in der Beurteilung von Straftätern berücksichtigt werden. Bis heute kann die Neurowissenschaft eigentlich nicht abschließend beurteilen, ob wir diesen freien Willen haben oder nicht. Viel Forschung hat sich ja dennoch entwickelt. Jüngere Arbeiten gehen auch eher in diese Richtung, dass wir in der Entscheidungsfindung wohl doch etwas freier sind als angenommen. Wie blicken Sie auf diese Erkenntnisse der Neurowissenschaft?
Ja, das ist eine interessante Sache. Da kommen wir nochmal zurück, glaube ich, auf das, was Sie eingangs gefragt hatten oder vorher mal gefragt hatten mit dem Verhältnis von Urteilen und Handlungen. Wenn ich mich in ein Experiment reinsetze und ich soll irgendwann einen Knopf drücken, dann ist das sozusagen kein rationales Urteil. Also ob ich jetzt drücke oder 5 Sekunden oder 5/10 Sekunden später, das hätte, glaube ich, in der philosophischen Tradition niemand als freie Handlung bezeichnet. Das ist ja nur ein Teilaspekt der Handlung, dass ich an einem Experiment teilnehme. Insofern untersucht dieses Experiment eigentlich gar nicht freie Handlungen, es untersucht noch nicht mal Handlungen, sondern es untersucht sozusagen die Ausführung von Körperbewegungen. Und insofern, es ist so, als würden Sie auf den Mond fliegen und sagen, ja, also Gott existiert nicht, denn ich habe ihn nicht gesehen auf dem Mond. Dann würde Ihnen wahrscheinlich jeder Theologe sagen, ist nicht sonderlich überraschend, denn niemand hat jemals behauptet, der liebe Gott ist auf dem Mond. Und ebenso, wenn Sie ein Experiment machen, um rauszufinden, ob Sie frei sind und die Alternative ist, jetzt oder sozusagen im nächsten Moment den Knopf zu drücken, würde Ihnen jeder sagen, da können Sie auch die Freiheit gar nicht finden, denn Freiheit eben setzt sozusagen Handlungsalternativen, setzt ein Überlegen voraus, setzt sozusagen einen Zweck voraus, den ich haben muss. Also Handeln ist immer auf einen Zweck gerichtet. Sie tun etwas, um etwas zu tun. Wenn Sie zum Beispiel so ein bisschen Höhenangst haben und ich erinnere mich, als unsere Kinder klein waren, war ich mal mit meinem Sohn im Schwimmbad und irgendwie sollte er von so einem Turm springen und da habe ich gedacht, ich muss das jetzt vormachen, für mich war das schrecklich Und da machen Sie auch diese Erfahrung, wenn Sie vorne an diesem Turm stehen. Sie entscheiden sich sozusagen nicht wirklich jetzt den Fuß nach vorne zu setzen, sondern plötzlich sind Sie halt irgendwie in der Luft. Aber die Handlung ist ja die, Sie gehen diesen ganzen Turm herauf und so weiter und so fort und kehren nicht wieder um. Und dieses jetzt setze ich sozusagen den Fuß nach vorne. Das ist sozusagen nur ein Moment der Handlung, aber nicht die Handlung selbst.
Ich hätte aber trotzdem noch was eher Ernüchterndes für Sie aus genau diesem Bereich der Hirnforschung. Ein Zitat des Hirnforschers, Biologen Gerhard Roth aus dem Jahr 2014. Es war ein Interview im Deutschlandfunk. Fand ich sehr spannend. Würde mich auch mal interessieren, was Sie dazu sagen, weil da auch diese absolute Freiheit so ein bisschen gedämpft wird sozusagen. Er sagte dort, Zitat, wenn Sie vor einer schwierigen Entscheidung stehen, überlegen Sie sich, was Sie tun werden und welche Überlegungen Ihnen dann kommen, ist nachweisbar nicht Ihrem Willen unterworfen, sondern dem einen kommen gute Gedanken, dem anderen kommen keine guten Gedanken, sonst wäre ja jeder Mensch, den man auffordert, lass deinen Verstand walten, gleichermaßen klug.
Grundsätzlich macht Herr Roth, und das macht er, glaube ich, häufig, einen grundsätzlichen Fehler. Sozusagen, das ist dasselbe, wie wenn ich eben sage, ja, ich bin nicht frei, denn wir hatten das vorhin schon mal, ich kann mich ja nicht entscheiden, Daniel Jakob zu sein. Ich kann mich auch nicht entscheiden, Martin Heidegger zu sein. Ich kann mir ein lustiges Schnauzbärtchen wachsen lassen und mir so eine Zipfelmütze aufsetzen und anfangen, mir eine Hütte in Totenauburg oder so zu bauen. Das ist lächerlich, aber ich werde nie Martin Heidegger werden, ohne dass ich das wollte. Aber das ist sozusagen ja erstmal gar nicht, das ist sozusagen noch kein Einwand gegen die Freiheit, dass ich nicht sozusagen alles tun kann, was mir so an logischen Möglichkeiten einfallen würde und dass das sozusagen Voraussetzungen hat. Also ich kann auch nicht mich entscheiden, morgen Papst zu werden, müsste ich. Weiß gar nicht, ob das geht mit verheiratet und drei Kindern, dann müsste ich ins Priesterseminar eintreten und so weiter. Also das ist aber sozusagen gar nicht der Punkt dessen, was man als Freiheit bezeichnet, sondern natürlich sind wir sozusagen eingeschränkt. Aber diese Limitierungen können wir ja auch überwinden. Oder wir können uns erstmal dazu verhalten. Das heißt, wenn ich überlege, etwas zu tun, natürlich bin ich sozusagen freier, in diesem Sinne, im quantitativen Sinne, freier zu überlegen, wenn ich viel Zeit habe. Viele Entscheidungen haben wir nicht so viel Zeit, das heißt, wir können nicht alle Alternativen abwägen. Aber auch dazu kann man sich sozusagen verhalten. Sie können sich wieder dazu verhalten, dass Sie nur eine limitierte Zeit haben. Sie können sich überlegen, wie kann ich mehr Zeit gewinnen, wenn Sie sehr ungelehrt in einer Sache sind. Ist das ja keine Entschuldigung, dass Ihnen dieser Grund nicht einfallen konnte. Oder ist nicht unbedingt ein Grund, sondern nur in manchen Fällen, nämlich wenn Sie es nicht vermeiden konnten, dass Ihnen dieser Grund nicht eingefallen ist. Also sprich, nehmen Sie das ist ein Beispiel aus der Rechtswissenschaft, wenn Sie in Deutschland mit einer Hakenkreuzbinde rumlaufen, können Sie nicht sagen, ja, tut mir leid, ist mir nie eingefallen, dass man das in Deutschland nicht darf, sondern wenn man sagen, ja, das hätte Ihnen einfallen müssen. Und das heißt, wir setzen sozusagen bestimmte Gründe voraus, die müssen Ihnen einfallen. Und wenn sie Ihnen nicht einfallen, ist das nicht ein Naturereignis, das so über sie kommt, sondern sie haben etwas nicht getan, was sie hätten tun müssen. Und das heißt, die bloße Faktizität, dass ihnen Gründe nicht einfallen, ist nicht eine reine Faktizität für sie, sondern ist etwas, wozu sie sich verhalten können. Also, wenn ich irgendwie was reparieren muss, kann ich natürlich einfach drauf los reparieren und dann wird das schief gehen. Ich kann mir aber auch vorher irgendein Video oder sowas anschauen, wie man das macht. Oder ich rufe einen Handwerker. Also, das heißt, unsere Begrenzungen, die Herr Roth zu Recht hervorhebt, sind nicht einfach faktische Begrenzungen für uns, sondern sind immer etwas, wozu wir uns verhalten können. Ich kann ja auch zufrieden damit sein, dumm zu sein, oder ich kann es als Begrenzung erfahren. Also ich kann schlauer werden wollen, ich kann ungebildet sein und glücklich damit, oder ich finde ich erfahre meine Unbildung sozusagen als Einschränkung meiner Freiheit. Das ist schon sozusagen, da sehen Sie sehr deutlich, selbst zu unseren Grenzen verhalten wir uns immer. Und diese Reflexivität ist sozusagen das entscheidende Moment unserer Freiheit.
Mal schauen, wie Sie den Blick der Religionen beurteilen. Den müssen wir natürlich auch noch berücksichtigen hier bei der Stiftung Weltethos, wo wir uns tagtäglich damit beschäftigen, wie wir irgendwie friedlich, unabhängig von Religionszugehörigkeiten zusammenleben können. Theologischer Determinismus folgt der Annahme, dass das Göttliche alle Ereignisse und Handlungen in der Welt determiniert. Judentum, Christentum, der Islam, die gehen von einem allwissenden Gott aus. In Buddhismus, Hinduismus haben wir die Vorstellung von Wiedergeburt und wie wir wiedergeboren werden. Da können wir durch unser eigenes Verhalten so ein bisschen Einfluss drauf nehmen. Wer Gutes tut, erfährt eben eine schöne Wiedergeburt. Wer Schlechtes tut, naja, eine eher schlechte. Jetzt beobachten wir in der westlichen Welt, da haben wir auch schon mal in einer Folge so ein bisschen drüber gesprochen, eher eine Abkehr von Religionen. Dennoch meine These, so etwas wie ein allwissender Gott, sowas wie Karma, es hat schon noch viel Einfluss auf Menschen. Gehen Sie da mit?
Das ist ja ein Thema, das auch die Philosophie immer schon interessiert hat und auch eine massive Rolle in allen möglichen philosophischen Diskussionen gespielt hat, wie es um die Allwissenheit Gottes im Verhältnis zu unserer Freiheit steht. Da gibt es eine Vielzahl natürlich an Antworten drauf. Also was als erstes natürlich plausibel ist, ist das, was Thomas von Aquin jetzt nicht als einziger unter anderem gesagt hat. Ja, Gott weiß ja die Dinge sozusagen nicht in zeitlicher Weise. Also es ist ja nicht so, dass Gott quasi auf den Weltverlauf schaut, wie wir uns den Kinofilm anschauen und vorher schon weiß, dass der Butler der Mörder ist oder der Gärtner der Mörder, sondern Gott ist ja kein zeitliches Wesen und insofern weiß er die Dinge auch nicht in zeitlicher Entfaltung, sondern er weiß sie eingefaltet in die Ewigkeit. Bestimmte arabische Denker also im Mittelalter haben zum Beispiel gedacht, ja, Gott kennt zum Beispiel die Einzeldinge gar nicht. Denn die Einzeldinge zu kennen, das ist gar kein echtes Wissen. Sozusagen, weil das zufällig ist, sondern Wissen ist ja nach dieser Vorstellung nur Wissen von notwendigen Sachverhalten. Und insofern kennt Gott nur die Spezies Mensch, aber nicht, weiß nicht, was Stefan Schick oder so tut. Was sie natürlich wiederum in Probleme gebracht hat mit der Vorstellung, dann kann der liebe Gott am Ende nicht entscheiden, ob wir gut oder schlecht gelebt haben. Das wäre für die aber auch eine naive Vorstellung gewesen, dass da jemand auf dem Thron sitzt und zum Schluss sagt, gut gemacht, oder Stefan Schick, du warst ziemlich böse, Daniel Jakob, du warst besser. Gott ist ja gerade, glaube ich, für viele theologisch, also oder christliche Philosophen, ist er ja gerade die Voraussetzung dafür, dass wir frei sein können. Denn die Freiheit und überhaupt unser Denken, schon für Aristoteles, der Nous ist etwas, was sich nicht einfach, also das heißt, die Vernunft ist nicht etwas, was sich einfach organisch entwickelt, sondern, wie es mal heißt, tritt von außen an uns heran. Wenn Sie so wollen, mit unserem Denken und der Freiheit transzendieren wir ja in gewisser Weise das Natürliche. Und insofern könnte man ja gerade sagen, in der Erfahrung unserer Freiheit machen wir sozusagen gerade die Erfahrung, nicht nur Natur zu sein, sondern mehr zu sein als Natur und insofern eine Form der Erfahrung des Göttlichen. Oder wenn Sie theologisch sprechen wollen, unsere Freiheit ist in gewisser Weise tatsächlich sowas wie ein Wunder, das man nicht natürlich erklären kann, vielleicht. Also vielleicht. Und insofern wäre aus dieser Sicht ja Freiheit ohne ein absolut freies Wesen, das uns auch in unserer Freiheit will, gar nicht möglich. Das ist doch, glaube ich, eine Einsicht, die doch viele Denker teilen würden, dass Gott gerade nicht in Widerspruch zur Freiheit steht, sondern Gott vielmehr umgekehrt. Die Ursache dafür ist und der Grund dafür ist, dass wir überhaupt frei sein können. Umgekehrt kann man auch nicht sagen, wenn wir frei sind, dann wartet der liebe Gott jetzt immer im Himmel drauf und sagt, was tut er denn jetzt wieder, dieser Olle Schick? Macht er jetzt wieder Quatsch oder macht er endlich mal das Richtige? Das sind sozusagen ja etwas vereinfachende Vorstellungen, wo wir uns wirklich so Gott als Mann mit Rauschebart, der halt mal so schaut, was wir so treiben, denken. Ergibt das
Ist es
Sinn?
denn zwingend für den Menschen ein leichteres Leben, wenn es nicht vorherbestimmt ist, oder wäre ein vorherbestimmtes Leben ein leichteres?
Ich würde sagen, es wäre ja gar kein Leben in der Weise, dass wie wir es kennen. Denn das ist ja eine Erfahrung, die jeder macht. Was bedeutet es für uns zu leben? Der Philosoph Helmut Plessner hat mal gemeint, für uns bedeutet das, ein Leben zu führen. Also das heißt, eben sich zu seinem Leben zu verhalten. Sie haben sich entschieden, Journalist zu werden, und das ist ein sich verhalten zum eigenen Leben oder ein Leben führen. Und insofern wissen wir ja gar nicht, wie es ist, kein Leben zu führen. Also sozusagen ein Leben zu haben, das nicht bedeuten würde, ein Leben zu führen. Und ich glaube, wenn wir nicht frei wären, dann würde sich die Frage nach leichter oder schwerer gar nicht stellen. Also ich glaube, eine Ameise stellt sich nicht sozusagen die Frage, ob es leichter wäre für sie, eine Biene, das Leben einer Biene zu führen. Das können wir nur, diese Frage uns stellen, weil wir frei sind und weil wir in unserem Urteil frei sind und uns eben über das, was wir de facto sind, eben sozusagen, wir sind nie das, was wir faktisch sind, sondern verhalten uns eben immer schon dazu.
Diese Erkenntnisse über Selbstbestimmtheit in Denken und Handeln, die Sie jetzt über Studium, Promotion, Habilitation, über Ihr tägliches Arbeiten erworben haben, welche Auswirkungen hat das auf Ihr Leben, auf die Art und Weise, wie Sie das Leben betrachten, wie Sie durchs Leben gehen?
Das ist eine wirklich gute Frage und eine sehr, sehr schwere Frage. Also ich glaube, wenn man die Freiheit so wirklich so ins Zentrum dann auch seines Denkens stellt und sich damit beschäftigt, also man gewinnt gewissermaßen auch ein oder das sollte ja das Ziel sein, auch gerade wenn Philosophie nicht bloß eine theoretische Disziplin ist, dass man auch ein Interesse an der Freiheit der anderen bekommt. Also sei es jetzt in meiner Tätigkeit dann als Dozent an der Freiheit der Studierenden, dass man die irgendwie zu freien und frei urteilenden Personen heran, also den irgendwie was mitgibt, was vielleicht dazu beiträgt, sie zu freien Persönlichkeiten auszubilden. Und natürlich ganz wesentlich, hoffentlich zumindest, ich hoffe, dass mir das gelingt, in der Erziehung meiner Kinder natürlich auch, dass es mir schon wichtig ist, dass sie sich als freie Personen erfahren. Also da glaube ich, macht es schon einen großen Unterschied auch, dass man eben nicht denkt, man muss die Kinder dressieren oder abrichten, sondern eben Erziehung als Form der Bildung zur Freiheit und zur Selbstbestimmung versteht. Das tun aber glücklicherweise, glaube ich zumindest, auch die meisten Freiheitsleugner, hoffe ich zumindest, dass auch die ihre Kinder nicht bloß abrichten, wie sie eine Katze oder einen Hund dressieren würden, sondern sie trotzdem versuchen, irgendwie zu freien Personen zu bilden. Das ist vielleicht etwas, was ich mir als Ziel natürlich im Leben vorsetze, dass ich sozusagen tatsächlich andere Wesen als freie dann auch anerkenne in meinem eigenen Handeln, also dass sie ihre eigene Freiheit zur Geltung bringen können.
Danke für dieses lehrreiche Gespräch und auch dafür, dass Sie sich während Ihres Urlaubs für uns Zeit genommen haben. Genießen Sie den weiterhin und alles Gute Ihnen.
Ja, ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich für diese schöne und freundliche Einladung, für Ihre klugen und interessanten Fragen und Ihre so freundliche, angenehme Art, diese Fragen zu stellen. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Es ist Staffelfinale hier bei Die Tugend von heute. Ich selbst moderiere heute zum 90. Mal einen Podcast. Ein kleines Jubiläum also. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ich dieses Jubiläum mit ihr bestreiten darf. Sie war eine meiner ersten Gästinnen und wir unterhalten uns bereits zum dritten Mal vor einem Podcast-Mikrofon. Einfach, weil sie so eine besondere Gabe hat, Gefühle zu erklären. Das tut sie nicht nur regelmäßig vor einem Mikrofon, sondern auch in ihrem Buch Konfetti-Regen im Kopf. Dort spricht sie über ihre Borderline-Erkrankung, findet für Betroffene, aber auch jene, die diese Krankheit verstehen möchten, tolle Worte. Und sie hat mir bereits im Vorfeld garantiert, dass sie sich auch über die Frage, ob unser Leben denn vorbestimmt sei, stundenlang unterhalten könnte. In diesem Sinne, feuerfrei, würde ich mal sagen. Und herzlich willkommen bei uns im Podcast, Jennifer Vorona.
Hallo.
Jetzt haben die Hörerinnen und Hörer vor unserem Gespräch ein bisschen was darüber gelernt, wie unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen an diese Frage, über die wir heute sprechen, rangehen. Natürlich, klar, gibt es einerseits bei dieser Frage wissenschaftliche Fakten, aber vielleicht auch irgendwo ein subjektives Gefühl, das bei jedem vielleicht so ein bisschen anders gelagert ist. Wenn ich jetzt jemand darum bitten würde, eine einfache, kurze Antwort auf die Frage zu geben, wie würde diese denn lauten? Ist unser Leben vorbestimmt?
Ich sag nein. Als einfache, schnelle Antwort.
Warum nein?
Also ich habe mir im Vorfeld viele Gedanken darüber gemacht und mich da jetzt irgendwie auch sehr intensiv mit beschäftigt. Und ich glaube, dass das auch auf jeden Fall hauptsächlich mit einem subjektiven Empfinden zusammenhängt. Also das ist natürlich meine Meinung, meine Wahrnehmung vom Leben, mein Gefühl. Und mein Gefühl sagt mir, dass das Leben nicht vorbestimmt ist, weil es dafür zu viel Zufälligkeit gibt und zu viel eine Unendlichkeit an Möglichkeiten und Abzweigungen im Leben, die man durch Entscheidungen treffen kann oder die einfach vielleicht auch vorbestimmt sind im Sinne von, wo wird man geboren, wo wächst man auf und in welchem Land ist das, in welchem Umfeld. Und das prägt einen natürlich bis zu einem gewissen Grad. Aber das heißt nicht, dass das ganze Leben von Geburt bis Tod dadurch vorbestimmt ist, im Sinne von, dass man Dinge nicht verändern kann oder dass Dinge nicht auch anders werden können, als man vielleicht auch denken würde, dass etwas vorbestimmt wäre, weil es keine andere Möglichkeit gäbe.
So. Du hast vor gar nicht allzu langer Zeit eine super Entscheidung getroffen, nämlich ein Buch zu schreiben. Ich habe es schon erwähnt, Konfetti-Regen im Kopf, verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Da erzählst du, wie es sich anfühlt, mit Borderline zu leben, wie sich eine Krankheit anfühlt, die extreme Gefühle hervorruft. Ich glaube, du hast im Alter von 14, 15 das erste Mal Aufschluss darüber bekommen, dass du diese Krankheit hast. Welchen Einfluss hat diese Krankheit darauf, wie selbst- oder fremdbestimmt man sein Leben wahrnimmt?
Ich glaube, dass ich deswegen auch so überzeugt davon bin, dass vielleicht das Leben nicht vorbestimmt ist, weil mir das sehr lange eingeredet wurde, also mit Diagnosestellung und mit Bekanntmachung der Erkrankung quasi wurde mir eigentlich gesagt, dass ich ein hoffnungsloser Fall bin und dass ich diese Krankheit vielleicht auch im vielleicht wahrscheinlichen Falle nicht überleben werde und dass die Prognose eben ganz schlecht aussieht, irgendwie jemals ein gesundes Leben führen zu können. Und das hat sich ja von dem Zeitpunkt der Diagnosestellung, wo ich ungefähr 16 war, bis hin zu meinem Buch, das ich geschrieben habe, als ich 23 war, so stark verändert, also auch die Wahrnehmung von dieser Vorbestimmtheit, vom Ablauf dieser Erkrankung, dass das für mich auch der größte Beweis dafür ist, dass das dass Dinge auch anders werden können und dass das nicht vorbestimmt ist, quasi. Und das hat mir meine Erkrankung auf jeden Fall auch beigebracht, da ein gewisses Vertrauen ins Leben zu finden und zu entwickeln, dass ich auch nicht irgendwie dem unterworfen bin oder machtlos ausgeliefert bin, einem Ablauf in meinem Leben, den ich nicht bestimmen kann, nur weil der vorbestimmt ist.
Wie bist du damit am Anfang umgegangen, als dir so etwas gesagt wurde?
Es war auf jeden Fall wahnsinnig hoffnungslos. Also es hat sich natürlich furchtbar angefühlt, als junger Mensch auch das gesagt zu bekommen. Und irgendwie das ganze Leben noch vor sich zu haben und dann direkt schon abgestellt zu werden und zu sagen, ja, Pech gehabt, so kannst du mal schauen, wie du damit fertig wirst. Das war schon sehr belastend und es war, ein Großteil meiner Heilung hatte auch damit zu tun, nicht nur mit der Erkrankung umzugehen, sondern auch mit dem Bild der Erkrankung und dem Bild einer psychischen chronischen Erkrankung, das auch nicht nur die Gesellschaft hat, sondern auch vielleicht das Umfeld hat und vor allem aber auch Fachpersonen teilweise sogar haben. Und das sind so zwei Aspekte, die ich total gelernt habe durch die Erkrankung. So nicht nur das zu heilen, sondern eben auch irgendwie zu verstehen, dass ich auch unabhängig von dem Bild von anderen Leuten existieren kann und dass mein eigenes Bild über mich selbst ausreicht.
Wie fing das dann bei dir an, dass du gesagt hast, sozusagen, jetzt laufe ich mal links und rechts des Weges? Also wie fängt man da langsam an zu sagen, gut, das sagen die jetzt, aber kann ja auch in jene oder andere Richtung. Also wie kriegt man diese Entscheidungsfähigkeit, diese Handlungsfähigkeit wieder in sein Leben zurück? Wie hast du das geschafft?
Ich würde sagen, dass das auf jeden Fall mit ganz viel Therapie zu tun hatte, mit ganz viel Unterstützung und Behandlung, auch mit medikamentöser Unterstützung. Weil ich glaube schon, dass es auch ein gewisses Gleichgewicht, ein biologisches Gleichgewicht gebraucht hat, um überhaupt erstmal die Kraft und den Mut zu fassen, vielleicht andere Wege zu gehen. Und ich muss auch sagen, dass ich eine im Vergleich ungewöhnlichen Behandlungsweg hinter mir habe, da es doch auch spezifische Therapieangebote gibt für Borderline-Erkrankungen. Aber ich habe tatsächlich noch nie in meinem Leben eine Borderline-spezifische Therapie gemacht. Also ich habe immer andere Arten von Therapie gemacht und tatsächlich schreibe ich auch in meinem Buch darüber, dass es viele Dinge gab, die ich zum Beispiel in der Klinik, die mir gezeigt wurden oder die mir gesagt wurden, dass ich die machen soll und dass das mir hilft. Und ich das gemacht habe und das hat nicht geholfen. Und ich war so hoffnungslos und habe gedacht, wieso bringt mir das denn dann nichts? Warum geht es mir nicht besser, wenn ich alles mache, was alle Leute mir sagen, was ich machen soll? Und da habe ich angefangen, einfach auch vielleicht andere Dinge auszuprobieren, beziehungsweise mir auch Sachen anzueignen, die ich selber dann lernen musste irgendwie und selber rausfinden musste, was ganz mir persönlich alleine eigentlich gut tut.
Wie kriegt man so wieder so ein bisschen das Gefühl auch für das, was einem gut tut, das, was einen zu mehr Selbstbestimmtheit in deinem Fall bringt?
Auf jeden Fall radikale Ehrlichkeit zu sich selbst. Ich glaube, dass wir ganz fantastisch darin sind, uns alle immer ein bisschen anzuschwindeln in allen möglichen Bereichen unseres Lebens und auch ganz oft in Bezug auf eigene Emotionen oder was uns vielleicht offensichtlich gut tut, aber langfristig nicht gut tut und umgekehrt. Und tatsächlich muss ich sagen, dass es auch mit dem Alter zusammenhängt. Also ich habe das Gefühl, älter werden hat mir automatisch eine Art von Stabilität gegeben, die ich einfach mit jungen Jahren nicht hatte. Und durch dieses Selbstvertrauen, das sich quasi einfach anhäuft, so ein bisschen so fake it till you make it, so, ne? Also wenn ich jeden Tag ein bisschen denke, dass ich irgendwie selbstbewusst an eine Sache rangehen kann, nach 100 Tagen ist das dann tatsächlich schon ein bisschen größeres Selbstbewusstsein. Und dann schafft man das auch. Also ich glaube, was auf jeden Fall auch wichtig ist, ist sich Zeit nehmen und auf jeden Fall diese strenge Härte, die man meistens gegen sich selbst richtet, dass man mehr Wohlwollen sich selbst gegenüber hat und dann auch bereit ist, Sachen, neue Wege zu gehen und auszuprobieren und auch das dann aushalten zu können, wenn der Weg vielleicht doch nicht so gut war oder wenn das sich dann vielleicht doch nicht so gut anfühlt. Und dann mutig genug zu sein, um dann wieder einen neuen Weg zu gehen.
Ja, lass uns auch mal über das Positive irgendwie sprechen. Also wenn das alles so ein bisschen ins Positive kippt, wenn diese Freiheit zurückkehrt, diese Selbstbestimmtheit, wie würdest du dieses Gefühl beschreiben?
Das Gefühl von Freiheit.
Ja, da haben wir auch, das hast du jetzt nicht gehört, im ersten Gespräch wahnsinnig viel gesprochen über dieses Gefühl von Freiheit.
Also ich glaube, dass es unterschiedliche Arten von Freiheitsgefühlen gibt. Es steht natürlich außer Frage, dass wir in einem sehr freien Land zum Beispiel leben. Wir haben sehr viele Freiheiten in unserer Gesellschaft, was schon dazu führt, dass man als Mensch hier schon viel freier sein kann als vielleicht woanders. Und für mich bedeutet Freiheit eben genau das so ein bisschen, worüber ich gerade gesprochen habe, so dieses die Möglichkeit haben, Entscheidungen zu treffen und auch falsche Entscheidungen treffen zu können und gute Entscheidungen treffen zu können und trotzdem in einem geschützten Rahmen zu bleiben. Und der geschützte Rahmen ist mein eigenes Leben. Also mein eigenes Leben fängt quasi das auf und das ist für mich Freiheit. Das ist für mich Selbstbestimmtheit auch. Und das ist das, was mein Leben auch ausmacht und was ich wünsche, wonach ich strebe. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das auch alle Menschen brauchen und wollen.
Jetzt haben wir uns im Vorgespräch gerade so ein bisschen darüber unterhalten, dass du, ich hoffe, ich kann das jetzt sagen, gependelt bist zwischen soll ich ins Berufsleben einsteigen, soll ich nochmal studieren, du hast dich für Studieren entschieden, du hast dich dafür entschieden, nach Dortmund zu ziehen. Aber hattest du auch so dieses Gefühl von, wir leben irgendwie in einer Möglichkeitenüberflusswelt und weil wir irgendwie alles machen können, verengt sich irgendwo dann auch wieder der Korridor, weil es einfach zu viel ist.
Ich glaube, dass es die vielen Möglichkeiten gibt, ist an sich erstmal schön, dass es das möglich ist, weil alles auf der Welt ist vielfältig und eigentlich auch unendlich. Ich glaube aber, dass die Wahrnehmung von dieser Überfluss an Entscheidungsmöglichkeiten für menschliche Gehirne sehr anstrengend ist. Wenn ich mich daran zurückerinnere, dass ich wochenlang, okay, vielleicht nicht wochenlang, aber auf jeden Fall tagelang Pro- und Kontralisten geschrieben habe, was ich jetzt mache, in welche Stadt ich ziehe, was meine nächste Entscheidung ist und gemerkt habe, dass ich allein an diesen zwei Entscheidungen schon so zu kämpfen habe, dass ich mir gar nicht ausmalen will, wie das wäre, wenn ich jetzt 10 Möglichkeiten gehabt hätte. Aber auf der anderen Seite habe ich auch durch diese Lebensentscheidung, die es ja war, auch gelernt, dass es auch okay ist, sich für eine Sache zu entscheiden, weil man sich dadurch nicht gegen eine andere Sache entscheidet, sondern für eine Sache. Und dass vielleicht auch beides gut sein kann. Ich glaube, egal wie ich mich entschieden hätte, wäre das jetzt gut gewesen. Und es wäre anders gewesen, aber ich hätte keine der beiden Entscheidungen bereut. Und ich glaube, dieses Selbstvertrauen zu haben in der Masse an Möglichkeiten und Entscheidungsfreiheit, die wir vielleicht haben, das hilft, das zu ertragen.
Aber ist es ein Selbstvertrauen, das du dir auch erarbeiten musst? Oder hast du anders gefragt auch Momente, wo dieses Selbstvertrauen einfach nicht da ist?
Ich würde schon sagen, dass ich auch ein sehr schwankendes Selbstwertgefühl habe. Aber auch da ist es ein bisschen so fake it till you make it. Also je mehr ich das mir einrede und je öfter ich darüber spreche und je mehr ich mich selber davon überzeuge, dass ich Selbstwertgefühl habe, desto stabiler wird das auch. Selbst in Phasen, wo ich das nicht habe. Deswegen ja, man muss das sich auf jeden Fall erarbeiten. Ich glaube aber auch, dass es quasi das Selbstwertgefühl bei uns allen sehr unterschiedlich ausfallen kann. Wie sich das schon früh entwickelt. Und manche müssen dann da vielleicht ein bisschen mehr dran arbeiten als andere. Und ich musste da auf jeden Fall sehr hart mir erarbeiten, dieses Vertrauen in mich selbst zu haben, weil sich auch die lange Zeit meiner Erkrankung sehr unkontrollierbar angefühlt hat und sehr chaotisch. Und ich da sehr wenig Vertrauen in mich oder das Leben oder die Umstände hatte. Oder in Entscheidungen oder auch in meine eigenen Entscheidungen. Und je älter ich werde und desto weniger ich auch irgendwie noch in dieser Erkrankung drinstecke, was ja jetzt auch schon wirklich eine Zeit lang ist, desto einfacher wird das alles.
Und du hast ja auch so schön dieses Bild gezeichnet, so das eigene Leben sozusagen als Rückzugsort sich so ein bisschen aufgebaut. Also ich habe irgendwie Entscheidung A, B, C, D, habe aber trotzdem dieses eigene Leben. Und nach meinem Empfinden hast du dieses eigene Leben in den vergangenen Monaten insofern einen Tick verändert, als dass du zum Beispiel nicht mehr so aktiv auf Instagram bist. Ist Instagram aus deinem eigenen Leben so ein bisschen rausgeflogen?
Ja, spannend, dass dir das auch aufgefallen ist. Es hat auf jeden Fall mit so einer kleinen Überlastung zu tun, die so nach meiner Buchveröffentlichung entstanden ist, wo einfach sehr viel Promo, Content und alles irgendwie da war und ich gemerkt habe, dass ich da erstmal auch wieder ein bisschen Abstand nehmen möchte, also aus diesem Scheinwerferlicht. Und das Zweite ist auch, dass ich ja jahrelang über psychische Gesundheit irgendwie Content gemacht habe auf Instagram. Und je weiter ich mich von meiner eigenen Erkrankung distanziere, desto mehr merke ich auch, dass das eben nicht mehr so alltäglich ist für mich. Und das bedeutet auch, dass ich da nicht mehr jeden Tag so viel drüber nachdenke und gleichzeitig dann auch nicht mehr das Bedürfnis habe, darüber Content zu machen.
Hast du
Und
da, sorry, dass ich dich gerade
ja.
unterbreche, aber die Frage brennt mir irgendwie so ein bisschen unter den Nägeln. Hast du darin irgendwie so eine Art Berufung gesehen, mal zwischenzeitlich? Also so aus diesem Thema Instagram, Menschen über diese Krankheit aufzuklären. Ich meine, du hast eine wahnsinnig oder hast wahrscheinlich immer noch eine wahnsinnig aktive Community, die lange davon profitiert haben, dass du da so offen drüber sprichst. Sieht man da irgendwann eine Berufung drin? Das soll so sein. Ich soll eine Person sein, die darüber aufklärt.
Für mich war immer klar, dass ich die Person halt sein wollte, die ich mir selber gewünscht habe. Also ich habe quasi ja eine Rolle eingenommen, weil sie kein anderer eingenommen hat, weil keine andere Person das gemacht hat. Und mir schon auch klar ist, dass ich das auch vielleicht gut rüberbringen kann. Also ich habe schon auch das Gefühl, dass ich da Kompetenzen habe, die das irgendwie, dass das gut war, dass ich das gemacht habe. Ich habe mich da schon berufen gefühlt. Wozu ich mich nicht berufen gefühlt habe, war das, was das Negative, was das nach sich gezogen hat. Also die Verantwortung, die ich dann plötzlich hatte, wurde mir zu viel, was auch ein Grund ist, warum ich das eben ein bisschen ausgeschlichen habe und mich da ein bisschen zurückgezogen habe, einfach ein bisschen privater mein Leben lebe. Das war natürlich zu der Zeit, wo es mir vielleicht auch schlechter ging, ein total gemeinschaftliches und verbindendes Gefühl und sich da auch auszutauschen mit anderen Leuten und irgendwie das Gefühl zu haben, man ist damit nicht alleine. Und vielleicht ist es auch einfach Zeit für eine neue Person. Vielleicht ist das einfach, vielleicht bin ich jetzt quasi schon vorbei, ist meine Jahreszeit vorbei auf Instagram und vielleicht braucht es einfach auch wieder jüngere Leute, obwohl ich bin
Wir
natürlich
sind zu
auch jung,
alt, wir sind zu
aber
alt.
ja.
Sprech es aus, sprech es aus. Wir sind zu alt.
Also ja,
Ja.
mir fällt das schon auf, dass ich da auch zu den jüngeren Leuten, vor allem zu den Leuten aus der Zeit, in der ich so krank war, einfach auch nicht mehr so den Zugang habe, so, weil das einfach nicht mehr meine Lebensrealitäten sind, die man mit 18 hat.
Aber es entstehen
Und
dann
ja.
so, wenn ich dich richtig verstehe, so ein bisschen auch, ich will jetzt nicht sagen Abhängigkeiten oder sowas, aber zumindest so Leute fordern vielleicht dann auch so ein bisschen von dir, dass du dich irgendwie ihnen widmest, ihnen Zeit schenkst. Und dann sind wir ja wieder bei diesem Punkt, geraten wir da nicht wieder in so eine Art Fremdbestimmung rein, weil man so quasi von außen herangetragen bekommt, ich muss weiterhin diese Expertin sein, ich muss weiterhin die Person sein, an die sie sich wenden können.
Definitiv. Ich glaube, dass die sozialen Medien oder Instagram vor allem einen großen Teil dazu beitragen, fremdbestimmt zu sein. Weil natürlich ist klar, dass nichts real ist auf Instagram. Nichts. Selbst wenn ich irgendwie versuche, authentische, intime Momente aus meinem Leben zu teilen, sind die kuratiert. Also das ist ja klar, so dass ich immer noch entscheide, welche Art von Foto ich da hochlade oder welche Art von Informationen ich da teile. Und dementsprechend fängt man natürlich auch an zu performen für ein Publikum und fängt dann an zu hinterfragen, wie kann ich das jetzt alles so gut posten, dass die meisten Leute das gut finden, anstatt einfach selber zu entscheiden, was ich vielleicht am besten finde. Und das probiere ich auch gerade so ein bisschen aus. Also ich bin, für mich ist Instagram inzwischen genau das so. Ich mache das nicht mehr, um da irgendwie Likes zu sammeln oder irgendwie die Story-Views hochzuhalten, sondern ich mache das wirklich einfach, worauf ich Lust habe. Und das ist auch eine schöne Erfahrung mal. Das ist auch eine interessante Erfahrung, einfach mal so das zu machen.
Aber es hat dir geholfen, freier zu fühlen.
Jetzt ja.
Und vielleicht abschließend gefragt, wie gut bist du mittlerweile darin, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen?
Ich würde sagen, sehr gut. Fantastisch.
Schöner könnte ich diese Folge nicht beschließen. Jenny, vielen, vielen Dank. Ich müsste jetzt eigentlich noch im stillen Kämmerlein diese Staffel abmoderieren. Aber wenn wir jetzt gerade hier so nett zusammensitzen, machen wir das doch auch so. Wann dieser Podcast weitergeht, erfahrt ihr natürlich auf allen sozialen Kanälen vom Projekt Weltethos. Allen voran Instagram, wohl erst nächstes Jahr. Aber falls ihr heute erst eingestiegen seid, gibt es weitere 6 Folgen für euch. Also macht einfach weiter, hört das Ding von vorne nach hinten, von hinten nach vorne, wie ihr mögt. Ich darf Danke sagen für Aufmerksamkeit, für Liebe und kritische Worte zu unserem Podcast. Danke an alle, die hier gemeinsam mit mir sinniert haben. Danke dir, liebe Jenny, nochmal. Und ja, bleibt diesem Projekt gewogen und ja, lasst uns friedlich zueinander bleiben. Bis bald.